Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital-Podcast. Heute geht es ums Thema Fasten. Und egal ob Kurzfasten, Heilfasten, Intervallfasten oder nur Fastfasten, Fasten ist auf jeden Fall total angesagt. Aber wie fastet man denn nun richtig? Ist es wirklich immer gesund zu fasten oder drohen neben Jojo-Effekt auch noch andere Nebenwirkungen? Kann denn auch überhaupt jede und jeder wirklich fasten? Fragen über das Fasten. Heute wollen wir sie alle möglichst gut beantworten mit einer tollen Expertin, die bei mir ist, nämlich Professorin für Gesundheitsförderung Dr. Michaela Axt-Gadermann. Hallo Michaela, schön, dass du da bist.
Hallo Clarissa, danke für die Einladung.
Ich habe es ja gerade gesagt, Fasten ist total im Trend. Warum sagst du, ist denn Fasten auch so gesund?
Ja, Fasten ist traditionell in ganz vielen Religionen, in ganz vielen Kulturen verankert und inzwischen aber auch wissenschaftlich gut untersucht. Und man weiß, dass Fasten viele gesundheitsförderliche Effekte hat, also zum Beispiel den Blutdruck senken kann, den Blutzucker- und Insulinspiegel senken kann, sich auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit, auf das Gehirn, auf unsere geistige Leistungsfähigkeit günstig auswirken kann. Und Fasten hat auch verjüngende Effekte, das hat man nachgewiesen und kann möglicherweise, wenn ich regelmäßig immer mal wieder faste, sogar lebensverlängernd wirken.
Wow, es klingt auf jeden Fall nach einem Rundum-Paket für die Gesundheit, wenn man fastet. Jetzt ist natürlich Fasten an sich erstmal so ein Oberbegriff und heißt ja erstmal nur zu verzichten, oder? Ich meine, man kann ja alles Mögliche fasten. Man kann auch zum Anfang des Jahres machen, dass ja viele gerne irgendwie Alkohol fasten, Computer fasten, Handy fasten. An sich heißt es ja erstmal nur verzichten.
Genau, Fasten ist zunächst mal Verzicht. Wenn wir es aber auf das Thema Ernährung beziehen, dann bedeutet es, dass wir weniger Kalorien zu uns nehmen für eine begrenzte Zeit oder vielleicht auch mal für Stunden, Tage oder auch Wochen ganz auf Nahrung verzichten.
Mhm. Gut. Du kennst dich auf jeden Fall ja total gut aus mit Fasten, hast dich lange damit beschäftigt, hast jetzt sogar einen eigenen neuen Fastencode entwickelt und ein Buch dazu geschrieben. Was hat dich dazu inspiriert?
Ich beschäftige mich ja schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Mikrobiom, also der Gesamtheit der Bakterien, Viren und Pilze in unserem Darm oder auf der Haut. Und dazu forsche ich auch an der Hochschule in Coburg. Und ich beschäftige mich als Ernährungsmedizinerin natürlich auch mit dem Thema Ernährung und dazu gehört Fasten eben dazu. Und nicht jede Form des Fastens ist auch wirklich so gesund, wie es uns manchmal vermittelt wird. Und vor allem das Mikrobiom ist meiner Meinung nach in vielen Fällen kann es beschädigt werden durch zu langes Fasten oder durch bestimmte Maßnahmen, die mit dem Fasten verbunden sind.
Ja, du hast ja auch als Untertitel tatsächlich, warum die Darmreinigung das Mikrobiom schwächt und Kaffee die Zellerneuerung unterstützt. Da ist es ja auch irgendwie schon drin, diese Wichtigkeit des Mikrobioms. Ich denke auch generell, dass das Mikrobiom in den letzten Jahren ja auch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Warum sagst du denn gerade fürs Mikrobiom ist Fasten eigentlich gar nicht so gut?
Also unser Mikrobiom ist ganz, ganz wichtig für unsere Gesundheit. Die Bakterien im Darm, die produzieren viele, viele Botenstoffe, die eigentlich über die Blutbahn jedes Organ erreichen. Und man weiß inzwischen, dass ein gesundes, vielfältiges, artenreiches Mikrobiom ist wichtig für unsere Gesamtgesundheit. Und gerade beim klassischen Heilfasten wird
Was ist denn das klassische Heilfasten?
Die klassischen Heilfastenkuren, diese Konzepte, die wurden entwickelt vor 100 Jahren beziehungsweise vor 200 Jahren. Das heißt, zu einer Zeit, als wir wenig über Mikrobiom, wenig über Ernährungswissenschaften wussten. Und bei den klassischen Heilfastenkuren spielt die Darmreinigung eine ganz besondere Rolle. Mhm. Das heißt, es wird behauptet, dass der Darm gereinigt werden muss, weil der Darm als ein schmutziges Abflussrohr offensichtlich gesehen wird. Dabei ist der Darm eigentlich oder das Mikrobiom darin ein ganz, ganz wertvolles Ökosystem, das es zu erhalten gibt. Und bei vielen Fastenkuren wird eben jeden Tag abgeführt und es werden zusätzlich noch Darmspülungen durchgeführt. Und diese Abführ- und Darmspülungsmaßnahmen, die unterscheiden eben nicht zwischen nützlichen Bakterien und zwischen schädlichen oder krankmachenden Bakterien. Die werden alle rausgespült und danach ist das Mikrobiom deutlich schlechter. Und leider gibt es nur wenige Studien zum Thema Fasten, Abführen und Mikrobiom. Es gibt aber viele Studien zum Thema Darmreinigung vor einer Darmspiegelung.
Mhm.
Und bei dieser Darmspiegelung, da wird nur ein einziges Mal abgeführt und da wissen wir, dass trotzdem das Mikrobiom schon Schäden nimmt. Und wenn ich eben nun eine Woche lang jeden Tag abführe, ist das Mikrobiom in einem noch viel, viel schlechteren Zustand.
Das heißt, du setzt eher auf Konzepte des Fastens, die kein Abführen oder keine Darmreinigung beinhalten.
Ja, man weiß, dass Fasten, also der begrenzte Verzicht auf Nahrung, sich sogar günstig aufs Mikrobiom auswirken kann, wenn ich eben auf diese Abführmaßnahmen verzichte. Und in dem Fastencode, in diesem Mikrobiomfasten, geht es darum, das Mikrobiom zu verbessern, zu stärken. Also kein Abführen, keine ballaststoffarmen Weißmehlbrötchen, die bei vielen Fastenkuren immer noch zur Fastenspeise gehören, sondern Ballaststoffe, die das Mikrobiom stärken, sollen zugeführt werden. Probiotische Bakterien können zusätzlich eingenommen werden. Und wir empfehlen auch, Kaffee zu trinken. Kaffee ist ja bei ganz vielen Fastenkuren verboten. Dabei wissen wir inzwischen, dass Kaffee eigentlich ein gesundes Getränk ist, was viele Vorteile für unsere Gesundheit und auch fürs Mikrobiom hat.
Warum?
Kaffee ist ja nicht nur Koffein, sondern Kaffee enthält ganz, ganz viele wichtige Pflanzenstoffe, Polyphenole, die schützende Wirkung auf die Zellen haben. Kaffee wirkt sich günstig auf die Lebergesundheit aus, kann also vor Leberverfettung schützen. Kaffee senkt das Risiko für Parkinson und Alzheimer, das ist gut belegt. Und Kaffee kann den Stoffwechsel anregen. Und dabei spielt eben nicht nur das Koffein eine Rolle, sondern Kaffee ist ein Getränk mit ganz, ganz vielen Antioxidantien, die unserem Körper insgesamt gut tun. Und Kaffee trinken verstärkt sogar die Effekte einer Fastenkur. Das haben französische Wissenschaftler festgestellt. Effekte, die beim normalen Fasten erst nach 13, 14 Stunden auftreten, die treten mit Kaffeegenuss schon nach 4 bis 5 Stunden auf.
Jetzt sagst du ja beim normalen Fasten oder so. Ich glaube, es wäre schon nochmal ganz gut, wenn wir einfach erklären können, so, was ist denn normales Fasten? Also was heißt das? Heißt das einfach komplett auf Lebensmittel zu verzichten? Was ist der Unterschied zum Beispiel auch zum Intervallfasten? Oder ist das Beste einfach nur FDH, also nur die Hälfte zu essen? Also was sind so die Fastenkonzepte, die gängig sind und die vor allem deiner Meinung nach auf jeden Fall gut sind?
Ich würde sagen, es gibt vor allem zwei große Richtungen des Fastens. Das eine ist das Intervallfasten und da gibt es wieder viele Unterformen. Also ich kann zum Beispiel 8 Stunden am Tag als Nahrungsfenster nehmen, indem ich esse und 16 Stunden nichts essen. Also zum Beispiel das Abendessen ausfallen lassen und erst wieder zum Frühstück etwas zu mir nehmen. Oder es gibt das 5-zu-2 Fasten, dass ich also 5 Tage in der Woche ganz normal esse und an 2 Tagen pro Woche dann fasten oder weniger esse, also in der Regel so 20-25% der Kalorien nur zu mir nehme. Und es gibt auch strenge Formen, wo ich jeden zweiten Tag faste, aber die würde ich aus Stoffwechselsicht nicht unbedingt empfehlen. Und demgegenüber steht das sogenannte Heilfasten. Das ist also eine längere Fastenform, die meistens in der Regel mindestens eine Woche geht, aber auch bis zu 2-3 Wochen in Kliniken und in Fastenzentren durchgeführt werden kann. Und da gibt es eben bestimmte Anweisungen. Also zum Beispiel bei den meisten dieser Heilfastenkuren wird eben abgeführt. Kaffee ist verboten. Als Fastenspeise werden häufig trockene Weißmehlbrötchen gegeben, also was ganz Ballaststoffarmes. Und unser Mikrobiom braucht aber Ballaststoffe. Es gibt auch Fastenkonzepte, bei denen an bestimmten Tagen nichts oder wenig getrunken werden darf und an anderen Tagen dafür viel Weißwein getrunken wird. Also da gibt es alle möglichen.
Weißwein? Okay.
Ja, das ist bei der sogenannten Schrotkur. Also früher waren bei der Schrotkur auch wurden Wacholderschnäpse noch zusätzlich getrunken. Also okay. Ich glaube, wenn man nichts isst und viel trinkt, das ist schon eine ganz lustige Fastenkur. Aber über
Kater garantiert. Das ist auch eine Form von Abführen natürlich, wenn man sich dann...
Vielleicht auch, ja. Ist halt, das Konzept ist über 200 Jahre alt. Also das ist natürlich, entspricht nicht unbedingt den modernen Ernährungswissenschaften. Mhm. Und das sind so diese beiden großen Konzepte. Und demgegenüber würde ich eben das Thema Mikrobiomfasten stellen, bei dem man die Effekte, die positiven Effekte des Heilfastens versucht zu nutzen. Und aber auf Maßnahmen wie Abführen verzichtet, die Weißmehlbrötchen durch präbiotische Ballaststoffe, die dem Mikrobiom gut tun und es fördern, eben ersetzen und so weiter.
Mhm. Wie genau denn? Also an sich klingt das jetzt erstmal für mich, dass man natürlich die gleichen Ziele verfolgt, die man jetzt beim Heilfasten hat, aber eigentlich alles anders macht als beim Heilfasten.
Ja, man nutzt die günstigen Effekte des Fastens. Die sind ja auf jeden Fall gegeben. Natürlich hat auch eine klassische Heilfastenkur günstige Effekte auf Blutzucker, auf Bluthochdruck und so weiter. Ne? Auch ein bisschen aufs Gewicht. Wobei eine Fastenkur nicht unbedingt geeignet ist, um wirklich Gewicht zu verlieren. Also diese günstigen Effekte, die sollte man beim Fasten auf jeden Fall mitnehmen. Aber man sollte parallel das Mikrobiom unterstützen, um mit einem gesünderen, besseren, stärkeren Mikrobiom aus dem Fasten rauszugehen. Also eben nicht abführen, Kaffee trinken, Ballaststoffe zuführen. Die haben den Vorteil, die stören den Fastenprozess nicht, sorgen aber dafür, dass Sättigungshormone gebildet werden und uns das Fasten dann einfach leichter fällt. Und es dürfen auch Öle verwendet werden, Olivenöl zum Beispiel, das fördert auch Sättigungsprozesse. Und wer möchte, kann auch probiotische Bakterien noch nehmen, um eben das Mikrobiom in dieser Zeit noch weiter zu unterstützen. Und wir haben festgestellt, wir haben ja dieses Konzept auch schon an einigen hundert Personen getestet. Und die meisten waren am Anfang kritisch. Also sie haben gesagt, warum denn nicht abführen und so. Mhm. Das wurde mir doch bisher immer empfohlen. Und haben sich aber dann darauf eingelassen. Und sie haben gemerkt, dass diese Fastenkrise, die beim Fasten auftritt, die ist komplett ausgeblieben. Die Kopfschmerzen sind ausgeblieben, die Müdigkeit, der Blutdruckabfall, das ist alles ausgeblieben. Also die haben viel leichter gefastet, haben sich viel besser gefühlt und sind mit viel mehr Energie durch diese Fastenzeit hindurchgegangen.
Das heißt, wenn wir jetzt nach dem neuen Fastencode gehen, den du uns ja gerade so ein bisschen verrätst, was konkret heißt das denn? Also wie kann ich das umsetzen? Wie lange mache ich das vor allem? Also vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was zu verraten.
Genau, es gibt also die Möglichkeit, dieses Mikrobiomfasten ins Intervallfasten einzubauen. Das heißt, ich verlasse das Abendessen aus, nehme vielleicht als letzte Mahlzeit mittags etwas Ballaststoffreiches zu mir, nehme dann eventuell noch einen großen Löffel präbiotische Ballaststoffe. Das sind Bakterienfutterballaststoffe, die eben vom Mikrobiom gut verarbeitet werden können. Ich trinke abends dann vor dem Einschlafen noch eine Tasse Kaffee, gerne auch koffeinfrei. Also die wirkt auf den Fastenprozess ähnlich gut und nehme vielleicht abends auch noch einen Löffel probiotische Bakterien dazu und faste dann eben bis zum nächsten Morgen und kann dann zum Frühstück oder um 10 Uhr, je nachdem wann ich eben zu Mittag gegessen habe, kann dann wieder was essen. Also das Fastenfenster, wo ich nichts esse, sollte mindestens 14, besser 16 Stunden betragen. Aus dem Ramadan-Fasten hat man die Erkenntnis gewonnen, dass es auch wichtig ist, was esse ich denn während des Essfensters? Also wenn eben in dieser Zeit viel Süßes, viele Kohlenhydrate und so weiter gegessen wurden, wie das eben manchmal bei so Ramadan fasten, wenn man abends mit der Familie zusammenkommt und so, da wird nicht unbedingt ganz gesund gegessen, dann wirkt sich das nicht so gut aufs Mikrobiom aus, wie wenn ich eben in dieser Zeit, in der ich etwas essen kann, dann auch mich wirklich gesund, ballaststoffreich, viel Obst, viel Gemüse, Getreide und so weiter ernähre. Also es hat spielt auch eine Rolle. Mhm. Und wenn ich jetzt länger faste, eine Woche vielleicht, viel länger würde ich auch nicht empfehlen, ohne Betreuung durch Fastenleiter zu fasten, dann muss ich eben nicht abführen oder den Darm reinigen, sondern ich beginne eben gleich morgens zum Beispiel mit einer Tasse Kaffee. Ich kann da Olivenöl reingeben, um einfach den Sättigungsprozess zu erhöhen. Ich kann einen großen Löffel Ballaststoffe zuführen, um das Mikrobiom weiter zu fördern, und kann über den Tag 3 bis 4 Tassen Kaffee trinken, grünen Tee, Wasser, so viel ich möchte. Das Mittagessen kann eine kleine Portion gedünstetes Gemüse zum Beispiel sein, gerne auch mit zum Beispiel einer Handvoll Mandeln. Da weiß man, dass eben Mandeln das Mikrobiom fördern. Wenn ich länger als 3-4 Tage faste, sollte ich auch ein bisschen Eiweiß zuführen, also zum Beispiel Mozzarella oder Joghurt oder irgendetwas ähnliches, Buttermilch, um mit Eiweiß versorgt zu sein. Und gerne abends dann auch nochmal einen Kaffee trinken, auch nochmal Ballaststoffe essen. Und da geht man dann mit einem gestärkten Mikrobiom aus dieser Zeit heraus.
Mhm. Interessant jetzt auch, so tierische Produkte hast du gar nicht genannt, außer jetzt vielleicht ein Joghurt, ne? Oder eine Mozzarella, aber so jetzt Fleisch meine ich so richtig. Also schon eher eine vegetarische Variante.
Nein, man kann auch zum Beispiel ein bisschen, also das hängt eben davon ab, was man essen möchte, ja. Also man kann auch ein bisschen Lachs mit Gemüse essen mittags, aber eben kleine Portionen, damit dieser Fastenprozess nicht deutlich gestört wird. Wenn ich sehr, sehr kurz faste, würde ich, also 3 Tage oder sowas, würde ich in der Zeit vielleicht die Proteinzufuhr etwas reduzieren. Aber wenn ich länger faste, sollte ich auf ausreichend Proteine achten. Was aber eben nicht empfehlenswert ist, das sind Getränke zum Beispiel mit Süßstoffen. Man könnte ja denken, naja, wenn ich keinen Zucker zuführe, Süßstoffe sind okay. Aber man weiß von Süßstoffen, dass sie tatsächlich das Mikrobiom verändern. Und zwar viele Süßstoffe verändern das Mikrobiom in eine Richtung, dass das Mikrobiom anschließend mehr Kohlenhydrate aus dem Essen zieht. Also ich verzichte zwar auf Zucker, aber das Mikrobiom zieht aus der Nahrung mehr Kohlenhydrate. Das heißt, ich habe damit nichts gewonnen. Also während und nach Fastenkuren haben Süßstoffe eigentlich nichts in der gesunden Ernährung zu suchen.
Also tatsächlich nur Fruchtzucker von Obst.
Ja, ich würde mehr auf Gemüse setzen, aber wenn jetzt jemand ein paar Beeren zum Beispiel essen möchte oder so, die liefern eben auch viele Ballaststoffe, viele Polyphenole, ist das auch in Ordnung.
Das Interessante ist ja, du hast ja gesagt, dass Fasten an sich jetzt gar nicht so eine großen, so einen großen Einfluss auf die Gewichtsreduzierung hat. Wenn ich jetzt in meiner Privatempirie gucke, dann kann ich dir bestimmt 5 Leute in meinem Freundeskreis nennen, die vor allem fasten, weil sie glauben, dass sie dadurch schnell Gewicht verlieren oder zumindest irgendwie Fettumfang oder Fett abbauen.
Ja, tatsächlich verliert man zunächst mal Gewicht. In einer Studie der Charité, da haben die Probanden, die Teilnehmer, eine Woche lang nur Wasser getrunken und nichts gegessen. Und da haben die 5,7 Kilo Gewicht verloren. Und dann hat man mal geschaut, woraus besteht denn der Gewichtsverlust? Und da waren eben nur 1,5 Kilo, also wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil Fettmasse, die abgebaut worden ist. Und der Rest war Bindegewebe, Wasser und Muskulatur. Und das Problem beim Fasten, vor allem beim strengen Fasten, ist eben, dass unser Stoffwechsel sich verlangsamt. Und wenn ich sehr streng faste, umso strenger ich faste, umso stärker fällt eben dieser Stoffwechselabfall aus. Und dann fällt es mir anschließend noch schwerer, mit einer normalen Ernährung oder mit dem, was ich vorher gegessen habe, das Gewicht zu halten. Mhm. Und man weiß das aus Untersuchungen von Teilnehmern der Fernsehsendung The Biggest Loser in USA. Und da hat man festgestellt, diejenigen, die am strengsten gefastet haben, die am meisten Gewicht verloren haben, bei denen war der Stoffwechsel am Ende am deutlichsten reduziert. Die haben teilweise nach diesem langen Fastenprozess täglich 700 Kalorien weniger gebraucht, um ihr Gewicht zu halten. Und das sind fast 2 Mahlzeiten 700 Kalorien. Und bei den Teilnehmern waren dann auch nachts die Hungerhormone so hoch und die Sättigungshormone so gering, dass sie kaum schlafen konnten, weil die nachts zum Kühlschrank mussten, weil der Hunger unerträglich wurde. Also das ist natürlich eine ganz extreme Form. Aber ich würde eher auf kurzes Fasten, nicht zu strenges Fasten, nicht zu langes Fasten setzen und lieber öfter mal einen Intervallfastentag oder mal 2-3 Tage fasten, als jetzt 3 Wochen fasten.
Mhm. Das ist dann sonst dieser klassische Jojo-Effekt.
Ja, wenn ich eben, der Jojo-Effekt tritt auf, wenn ich dann nach dieser Fastenkur nicht wirklich sehr, sehr streng mit mir bin, ja, und wirklich sehr auf meine Ernährung achte, weil ich kann danach in der Regel, wenn ich viele Kilo verloren habe, nicht mehr genauso viel essen wie vorher. Und da, dessen muss ich mir bewusst sein.
Mhm. Was ja auch häufig im Zuge vom Fasten fällt, ist der Begriff Autophagie. Was genau ist das denn?
Autophagie ist ein Recyclingprozess, der durchs Fasten angestoßen wird. Das heißt, die Zelle verarbeitet nicht mehr benutzte oder überalterte Bestandteile und verarbeitet die eben, um ihren Stoffwechsel am Laufen zu halten. Und das ist eine Art Verjüngung für die Zellen. Und man vermutet, dass deshalb Fasten auch so gesund ist, unter anderem über diesen Autophagieprozess, der eben auch Effekte hat auf zum Beispiel Tumorzellen, also auf das Krebsrisiko, wahrscheinlich auf Verjüngungsprozesse. Und von daher ist der Autophagie ganz, ganz wichtig für das Fasten und für unsere Gesundheit. Und der kann eben durch Fasten angestoßen werden, aber auch durch sogenannte Fastenimitatoren, die also so ähnliche Prozesse in Gang setzen wie das Fasten. Dazu gehört zum Beispiel Kaffee oder grüner Tee, Kurkuma oder auch Erdnüsse. Und diese Fastenimitatoren, die können während des Fastenprozesses eben auch beim Mikrobiomfasten zugeführt werden, um das Ganze nochmal zu verstärken.
Mhm. Wir haben jetzt ja viel über die Vorteile des Fastens gesprochen, ne? Also jetzt unabhängig von der Gewichtsreduzierung, wenn man es richtig macht, bis hin eben zur Krebsvorsorge, Vorbeugung von Tumoren und so weiter. Was sind denn aber große Schwierigkeiten beim Fasten, beziehungsweise welche Gefahren stecken da tatsächlich drin?
Also Schwierigkeiten können zum Beispiel die sogenannte Fastenkrise sein, die eben beim normalen Fasten auftritt, mit Kopfschmerzen, mit Kreislaufabfall, mit niedrigem Blutdruck. Wir haben aber festgestellt, das sind Folgen vom Abführen, also Elektrolytstörungen, die durch diesen massiven Verlust an Flüssigkeit und an Elektrolyten bedingt sind, die eben ausgeschwemmt werden.
Das heißt, wenn man jetzt die Darmreinigung weglässt oder das Abführen weglässt, dann würde man diese Fastenkrise auch tatsächlich umgehen.
Genau, also keiner unserer Teilnehmer hatte diese Fastenkrise. Und ein zweites großes Problem beim Fasten sind die Kopfschmerzen, weil meistens Kaffee verboten ist. Wir haben festgestellt, die Kopfschmerzen, das sind fast immer Koffeinentzugskopfschmerzen. Mhm. Das heißt, wer regelmäßig Kaffee trinkt, 2-3 Tassen, das ist ja durchaus gesund, und den dann weglässt, der bekommt dumpfe Kopfschmerzen. Und sobald ich eine Tasse Kaffee trinke, ist das weg. Also das kann man also auch umgehen. Es gibt andere Sachen, die man nicht so gut umgehen kann. Wenn wir fasten, dann werden Zellen abgebaut. Und wer Probleme mit Gicht hat, also mit erhöhten Harnsäurewerten, der kann durch Fasten einen Gichtanfall auslösen. Und wer das weiß, der sollte im Idealfall nur in einer Fastenklinik oder in einem Umfeld mit Fastenleiter fasten oder vielleicht sogar auch Medikamente nehmen, um dem vorzubeugen. Ein weiteres Problem ist, dass viele Menschen, die Magenschleimhautentzündungen haben oder Magengeschwüre, dass deren Beschwerden deutlich schlimmer werden beim Fasten, selbst beim Intervallfasten. Und da sollte man eben auch erstmal diese Probleme behandeln lassen. Und noch etwas, was beim Fasten erstmal geschwächt wird, ist das Immunsystem. Das heißt ja immer, das Fasten stärkt die Abwehrkräfte. Langfristig ist das auch der Fall. Aber während des Fastens, wenn wir also nichts essen, kein Eiweiß zuführen, keine Nährstoffe zuführen, dann führt das nachweislich zu einer vorübergehenden Schwächung des Immunsystems. Und deshalb sollte man 2-3 Wochen vor einer Fastenkur und 3-4 Wochen nach einer Fastenkur sich auch nicht impfen lassen, weil dann die Impfungen nicht so gut ansprechen. Und man sollte auch aufpassen in dieser Zeit, dass man ja möglichst sich von erkälteten Menschen fernhält, weil eben man ist dann doch etwas anfälliger.
Okay, also das heißt, jeder kann aber prinzipiell fasten oder gibt es auch wirklich bestimmte Bedingungen, wo du sagst, da sollte man das eigentlich gar nicht machen?
Ja, es gibt sicher ein paar wenige Personengruppen, die nicht fasten sollten. Also Menschen mit Untergewicht sollten nicht fasten, das ist klar. Aber auch Menschen mit Essstörungen, also wer magersüchtig ist oder war oder unter Bulimie oder sowas leidet, der sollte auch nicht fasten, weil das kann eben dann einfach doch wieder triggern. Aber in der Regel können die meisten Menschen wirklich fasten. Wenn ich chronische Krankheiten habe, vielleicht einen Diabetes habe und Medikamente nehme, dann sollte ich das auch unter ärztlicher Aufsicht machen, weil sich dann eben der Medikamentenbedarf vielleicht ändern kann. Aber in der Regel können fast alle Menschen fasten. Und es gibt ja auch für jeden eine Art von Fasten. Also ein Dinner-Canceling, abends nur das Abendessen ausfallen zu lassen oder so ein kurzes Intervallfasten, das kann im Prinzip jeder machen. Das ist unproblematisch.
Das heißt, die wirklichen Gefahren, Probleme beziehen sich dann eher auf ein längeres Fasten.
Genau, genau. Also wer eben chronisch krank ist, der sollte, wenn er länger als 3-4 Tage fasten möchte, das tatsächlich irgendwo in einem betreuten Umfeld machen. Das muss nicht in einer Klinik sein, das kann auch in einem Kurs mit einem Fastenleiter sein, der dann eben notfalls auch eingreift, wenn das Fasten jetzt in dem Fall vielleicht nicht gut tut.
Wie stehst du denn so zu Fastenurlauben, zum Beispiel im Kloster oder so? Weil das ist ja dann schon also eine sehr intensive Zeit, dafür aber wahrscheinlich nur so einmalig im Jahr, also jetzt keine Regelmäßigkeit. Wie siehst du das?
Ja, das ist eigentlich ganz fantastisch. Also im Urlaubsumfeld zu fasten ist natürlich ideal. Ich bin weg vom Kühlschrank und von der Vorratskammer. Ich muss nicht für die Familie kochen oder für mich selber. Ich muss nicht zur Arbeit. Und das ist natürlich, da fällt es leichter, auch weil ich mit Gleichgesinnten meistens dort bin. Und ja, wer das möchte, das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Und auch eine Woche im Jahr fasten bringt schon eine ganze Menge für unsere Gesundheit. Und man kann es natürlich auch dann nutzen, um anschließend etwas achtsamer mit dem Leben, mit dem Essen umzugehen. Und wenn das Fasten als Einstieg genutzt wird in ein neues Ernährungskonzept, dann kann es auch sein, dass ich nach dem Fasten tatsächlich das verlorene Gewicht gut halten kann oder auch weiter abnehme. Aber prinzipielles Fasten irgendwo in einem Urlaubssetting, was ganz Fantastisches.
Wobei das sich ja dann so ein bisschen widerspricht mit dem, was du sagst, dass es ja schon auch wichtig ist, um diesen gesundheitlichen Effekt auch zu halten, dass man das irgendwie regelmäßig anwendet oder dann lieber kurz, ne? Und da hätte man das jetzt so einmal sehr intensiv, aber so, also ich verstehe, dass das zum Beispiel gut ist, wenn man das jetzt als Startschuss nimmt für neue Ernährungskonzept oder neuen Ernährungsplan oder vielleicht auch kombiniert mit mehr Bewegung und das dann irgendwie versucht in den Alltag zu integrieren. Das verstehe ich schon, aber so ganz prinzipiell vom Fastenkonzept her ist es ja jetzt meiner Meinung nach, wenn ich das richtig verstanden habe, eher nicht so gut, das so zu machen, lang und intensiv.
Ja, also es kommt eben drauf an. Ich kann ja auch eine Woche oder 3-4 Tage im Kloster fasten oder auch in einem anderen Urlaubssetting. Und jedes Fasten ist prinzipiell gut. Und wenn ich eine Woche oder ein paar Tage irgendwo gefastet habe, heißt das ja nicht, dass ich den Rest des Jahres überhaupt nicht mehr faste. Vielleicht faste ich trotzdem noch einen Tag pro Monat oder einen Tag pro Woche. Also das eine schließt das andere ja jetzt nicht aus. Und es gibt selbst Effekte, wenn ich nur einen Tag im Monat faste, und zwar messbare Effekte. Das hat man bei den Mormonen in Utah festgestellt. Also Utah leben ja in den USA die meisten Mormonen und die fasten an einem Tag im Monat. Und in Utah ist die Rate an Herz-Kreislauf-Erkrankungen am allerniedrigsten in ganzen USA. Und wenn man alle anderen Faktoren ausschließt, wie Rauchen, Gewicht und so weiter, dann kann man immer noch den Effekt des Fastens rausholen. Das heißt also, gelegentliches Fasten ist auch gut und wichtig.
Mhm. Du hast jetzt auch anfangs gesagt, lass uns da gerne noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen, dass ja eigentlich idealerweise man schon das Fasten nimmt, was über 200 Jahre alt ist, das Konzept, das aber mit modernen Erkenntnissen kombinieren sollte. Eine moderne Erkenntnis ist ja eben die Wichtigkeit des Mikrobioms. Was gibt's denn noch für Erkenntnisse, wo du sagst, das müsste man eigentlich noch mehr integrieren in seine Fastenroutinen?
Ja, man sollte auf jeden Fall Bewegung ins Fastenkonzept integrieren, um die Muskeln zu erhalten. Weil eine große Gefahr von langem Fasten, wenn ich wenig Eiweiß zu mir nehme, ist eben, dass die Muskeln abbauen. Und wenn ich in der Zeit ein bisschen trainiere, Sport treibe, mich bewege und sei es nur ein flottes Walking, dann kann ich ein bisschen diese Muskulatur erhalten. Weil die Muskulatur, die brauche ich anschließend, um meinen Stoffwechsel wieder in Gang zu bringen. Wichtig ist auch, bei jedem längeren Fasten Eiweiß mit aufzunehmen. Auch da weiß man, dass das Eiweiß den Stoffwechsel ein bisschen auf Trab hält, also auch verhindert, dass der zu sehr absinkt. Und bei jedem längeren Fasten sollte man auch auf die Mikronährstoffe achten. Es gibt Studien, die zeigen, dass zum Beispiel bei Diäten und wenn ich eben länger faste, dann geht es vielen eben doch auch um die Gewichtsreduktion, dass ich besser abnehme und auch mein Gewicht besser halten kann, wenn ich zum Beispiel gut mit Vitamin D versorgt bin, wenn ich gut mit oder ausreichend zumindest mit Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen und so weiter versorgt bin, dann fällt es mir leichter. Und ganz, ganz wichtig, und das finde ich ist auch eben wirklich zentral beim Fasten, ist die Zufuhr von Ballaststoffen, weil in der Regel bei den klassischen Fastenkuren eben da geht es um die Entlastung des Darms, um eine darmschonende Ernährung. Das war vielleicht vor 200 Jahren, war das vielleicht was Neues oder was Besonderes. Aber heute ernähren wir uns insgesamt viel zu ballaststoffarm. Und deshalb ist es wichtig, beim Fasten auch auf Ballaststoffe zu achten.
Warum glaubst du denn, dass das tatsächlich so neu ist? Wenn du sagst, ich habe jetzt hier diesen neuen Fastencode in 2024 rausgebracht, weil halt immer noch die ganzen Fastenkonzepte wie Schrotkur, Buchinger Fasten und so weiter von vor über 300 Jahren so angesagt sind und halt auch wirklich in unserer modernen Welt praktiziert werden. Warum glaubst du, ist das so, dass das jetzt nicht schon über die letzten Jahre irgendwie modernisiert wurde?
Tja, das ist eine gute Frage. Man behält ja diese uralten Konzepte fast eins zu eins mit ein paar Anpassungen seit Jahrzehnten bei. Und natürlich kommen viele Gäste wieder und führen wieder diese Kuren durch. Und die wären natürlich jetzt verwirrt, wenn es jetzt plötzlich heißen würde, wir verzichten jetzt auf das Abführen. Und das sind natürlich auch Maßnahmen, die die Gäste an Kurkliniken binden. Ich kann zu Hause keine Darmspülung durchführen oder sowas. Und tatsächlich wollten wir haben ja schon ein paar Untersuchungen gemacht zu dem Fasten, und wir wollten das auch in Kliniken mal durchführen und mit Mikrobiomanalysen, also Fasten mit Abführen, mit Probiotika oder mit Placebo, Fasten ohne Abführen, mit Probiotika oder mit Placebo. Und wir hatten das Konzept schon fast fertig, hatten auch Kliniken, die sich interessiert haben. Und dann sind diese Kliniken mit den traditionellen Fastenkonzepten abgesprungen, weil sie gesagt haben, das gibt Diskussionen mit unseren Gästen, dann können wir am Ende nicht erklären, warum das Abführen so wichtig ist. Und ja, die sind abgesprungen, möglicherweise auch gar kein Interesse daran haben. Die hatten Angst, das haben sie auch gesagt, sie hatten Angst, dass etwas rauskommt, was eben deren Fastenkonzepte nicht im allerbesten Licht dastehen lässt. Und es gibt leider wenig Studien zum Fasten und zum Mikrobiom. Und wir wollten das einfach mal wissenschaftlich untersuchen, aber uns sind dann die Kliniken weggebrochen.
Ja, aber das ist ja eigentlich krass, wenn man darüber nachdenkt, dass hunderte, tausende von Menschen letztlich diese Fastenkonzepte weiterführen, die ja, wenn man es jetzt mal brisant formuliert, ja sogar gesundheitsschädigend sind, weil sie halt das Mikrobiom zerstören. Und das aber trotzdem nicht modernisiert wird, weil sonst, jetzt mal ganz blöd gesagt, schlichtweg ja dann auch Kohleflöten geht für die Kliniken, ist es ja eigentlich schon ein großes Problem, was du damit aufmachst.
Ja, das ist richtig, wobei ich überhaupt nicht, wir wollten, also es war nicht unser Ziel oder es ist auch in Zukunft nicht mein Ziel, die Kliniken oder diese Fastenkonzepte komplett schlecht zu reden. Ja, vielleicht hätten wir festgestellt, wenn ihr abführt, aber Probiotika und Präbiotika zugebt, dann bleibt das Mikrobiom in einem sehr, sehr guten Zustand. Und viele Menschen wollen ja das abführen, weil sie dann schon so eine Erleichterung haben, weil sie schon mal Gewicht verloren haben. Ist natürlich mehr oder weniger nur Wasser, was da verloren geht. Aber viele wollen eben auch, die zum Fasten kommen, davon nicht abgehen. Aber wir hätten eben auch untersuchen wollen, können vielleicht Probiotika und Präbiotika das Mikrobiom während dieses Fastens und Abführens erhalten. Da gibt es nämlich auch Hinweise. Aber man hatte einfach nicht den Mut zu sagen, es könnte am Ende eben auch was rauskommen, was zeigt, das Abführen, das macht das Mikrobiom dauerhaft und langfristig wirklich kaputt.
Mhm. Ja, aber das ist ja eigentlich sehr schade, ne? Weil gerade wäre ja schon das Ziel, und ich habe das auch so verstanden, ich meine, irgendwo ist ja das auch das Ziel mit der Veröffentlichung deines Buchs, des neuen Fastencodes, jetzt es ja zu schaffen, langfristig oder in die Zukunft gerichtet, ein Fastenkonzept zu entwickeln, was ja jetzt gar nicht irgendwie die alten Fastenideen und Konzepte irgendwie abschreibt, aber dass es halt mit der Zeit geht, dass es halt modernisiert wird und dass eben auch wissenschaftliche Erkenntnisse, die wir jetzt haben, mit berücksichtigt werden, um das Maximale für die Gesundheit aus dem Fasten zu ziehen.
Ja, und das würde für die Kliniken ja vielleicht sogar noch zusätzliche Kunden gewinnen. Also wir haben ein, zwei Kliniken, die inzwischen beides anbieten. Also die bieten das Fasten mit Abführen an und die bieten das Mikrobiom-Fasten an. Und es gibt ja tatsächlich Gäste, Urlaubs- oder Touristen, die sagen, wir würden gerne fasten, aber dieses Abführen, das schreckt mich total ab. Aber ich würde gerne einfach mal in einem schönen Umfeld, also mal auf Nahrung verzichten. Und das eine schließt das andere ja nicht aus, wobei ich eben denke, dass dieses Mikrobiomfasten für die langfristige Gesundheit deutlich besser ist. Es gibt nämlich auch, vielleicht das gerade noch, es gibt eine sehr aufschlussreiche Studie aus Großbritannien. Da hat man die Daten von 500.000 Menschen aus einer britischen Biodatenbank analysiert und hat festgestellt, dass regelmäßiges Abführen das Risiko für Demenz, also für Alzheimer, erhöht um ein Vielfaches. Das waren keine Fastenden, aber es waren eben Menschen, die immer mal wieder abgeführt haben, und zwar mit so osmotischen Abführmitteln, die eben auch da bei der Darmreinigung verwendet werden. Und man führt das auch in dieser Studie, die sehr, sehr aktuell ist, gerade erst erschienen, darauf zurück, dass das Mikrobiom langfristig geschädigt wird und das Mikrobiom eben bestimmte Schutzfaktoren fürs Nervensystem dann nicht mehr in ausreichender Menge bilden kann und dadurch eben es nach und nach zu einem geistigen Abbau kommt oder dass die Nervenzellen nicht mehr diese Stärke haben.
Mhm. Ja, aber ich finde, dann ist es ja noch umso wichtiger, tatsächlich das mit zu berücksichtigen und dementsprechend eben die Fastenkuren anzupassen. Wenn es ja sogar noch weitreichendere Risiken mit sich bringt, dann das abzuführen oder regelmäßig abzuführen oder zu viel abzuführen. Was wünschst du dir denn für die Zukunft in Bezug auf Fasten? Also was würdest du gerne deinen Leserinnen und Lesern, aber auch hier auch unseren Hörerinnen und Hörern da mitgeben?
Ja, ich würde gerne mitgeben, dass Fasten eine ganz, ganz gesunde Maßnahme ist, dass wir hin und wieder mal ein paar Stunden oder einen Tag oder vielleicht auch mal ab und zu länger auf Nahrung verzichten sollten, aber dass wir wirklich auf uns, auf unseren Körper hören sollten und nur das machen, was uns gut tut. Und wenn wir diese Darmreinigung eben nicht wollen, dann sollten wir darauf auch verzichten. Fasten funktioniert auch ohne Darmreinigung.
Super. Liebe Michaela, vielen, vielen Dank für wirklich diese spannenden Einblicke ins Fasten. Ich habe ganz viel mitgenommen und vor allem muss ich auf jeden Fall einen Kaffee mit Olivenöl mal versuchen. Das lässt mich jetzt nicht mehr los, verspreche ich dir. Das probiere ich aus.
Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ja, und danke, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und ganz viel Erfolg mit dem Buch.
Ja, danke schön.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über 5 Sterne von euch. Und mehr gibt es dann natürlich auch schon in 14 Tagen. Da begrüße ich hier Food-Expertin Nathalie Grahl. Sie ist Autorin des Foodcheck und genau das machen wir auch. Nie wieder ratlos durch den Supermarkt? Na, hoffentlich. Ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid. Damit ihr keine neuen Folgen verpasst, abonniert doch gerne den Vital-Podcast mit dem Klick auf die Glocke. Und bis zum Wiederhören, folgt uns gerne bei Instagram, Facebook oder geht auch auf vital.de. Natürlich könnt ihr auch immer ins Vital Printheft schauen und wir freuen uns über Feedback und Anregungen. Schickt uns dazu einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Liebe Grüße, eure Clarissa.